Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Heigis. Ich bin Pastor und theologischer Referent am Kloster Wölfinghausen. Und ich möchte gerne heute mit Ihnen über die Jahreslosung für das Jahr 2023 ein wenig nachdenken. Es ist ein Wort aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, so eine Jahreslosung, das kann ein Leitmotiv für mein Leben in diesem neuen Jahr werden, ein Impuls, der mich in meinem Vorhaben und Planen leitet, in meinen Begegnungen, in meinem Reden, Empfinden und Handeln. Und ich lade Sie dazu ein, in der Stille dieses Wort für sich selbst zu bedenken, was bedeutet es mir hier und heute. Zunächst richte ich mich für eine stille Betrachtung ein, mache mir bewusst, wie ich jetzt da sein kann. Meine Füße oder Beine sind verbunden mit dem Boden, der mich trägt. Ich spüre den Kontakt durch die Kleidung zur Sitzfläche. Mein Rücken ist aufgerichtet, die Wirbelsäule gerade bis hinauf zum Kopf. Wie über einen Faden nach oben hin gehalten, sitze ich aufrecht, die Augen geschlossen. Arme und Hände ruhen im Schoß. Meine Sinne sind nach innen gerichtet. Nichts muss ich jetzt um mich herum sehen oder hören. Ich achte auf meinen Atem, nehme wahr, wie er kommt und geht. Meine Gedanken sind wie die Wolken am Himmel. Ich lasse sie ziehen. So kann ich nun gegenwärtig sein vor Gott, der mich anschaut mit den Augen der Liebe. Ich bete. Gott, du allein weißt, wie mein Leben gelingen kann. Lehre mich, in der Stille deiner Gegenwart das Geheimnis meines Lebens zu verstehen. Hilf mir loszulassen, was mich daran hindert, dir zu begegnen und mich von deinem Wort ergreifen zu lassen. Hilf mir zuzulassen, was in mir Mensch werden will, nach dem Bild und Gleichnis, das du in mich hineingelegt hast. Amen. Das Wort aus 1. Mose 16, du bist ein Gott, der mich sieht, gehört in den Zusammenhang einer alten Geschichte, eine Erzählung aus dem Familienalbum von Abraham und Sarah. Die beiden waren bereits im fortgeschrittenen Alter und immer noch kinderlos. Für die damalige Zeit eine schwierige Situation. Wer würde ihre Fürsorge im hohen Alter übernehmen? Wer würde als Erbe und Stammhalter die familiäre Tradition weitertragen? Aber es ist auch der ganz natürliche, jedoch unerfüllte Wunsch nach einem eigenen Kind, der als bittere Erfahrung bleibt. Wohl wie zu allen Zeiten. Ein Kind ist Abraham und Sarah zwar verheißen, aber es stellt sich nicht ein. und das Warten wird lang. Und wie zu allen Zeiten versuchen auch Abraham und Sarah, dem Mangel abzuhelfen. Sarah hat eine Sklavin, eine Leibeigene mit Namen Hagar. Abraham soll Hagar an Sarahs Stelle schwängern und anschließend soll Hagar anstelle Sarahs einen Nachkommen zur Welt bringen, sozusagen auf Sarahs Schoß. Doch die Schwangerschaft entzweit die Herrin und ihre Dienerin, denn Sarah fühlt sich durch die Fruchtbarkeit Hagars verletzt und sieht sich von ihr gedemütigt. Als rechtlose Sklavin hat Hagar keine Chance gegen Sarah, und in Abraham findet sie keine Unterstützung. So flieht sie in die Wüste. An einer Quelle ruht Hagar aus und begegnet einem Engel Gottes. Der ermutigt sie, in die Zukunft zu sehen. Sie wird eine große Nachkommenschaft haben, verkündet er ihr. Aber er fordert sie auch auf, ins Haus ihrer Herrin zurückzukehren und sich ihr zu fügen. In diesem Zusammenhang fällt der Satz der Jahreslosung: Du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar spricht ihn nach der Begegnung mit dem Engel Gottes aus wie ein Bekenntnis. Die Aussage, dass Gott sieht, erhält in dieser Geschichte eine Schlüsselfunktion. Da ist zunächst eine ganz andere Erfahrung des Nicht-Gesehen-Werdens oder besser des Schief-Angesehen-Werdens. Sarah fühlt sich von Hagar verachtet. Sie, die alte und offenbar unfruchtbare Frau, sieht sich von der jungen, schwangeren Dienerin gedemütigt. Die Rollen werden vertauscht. Nun scheint Hagar der Sarah überlegen. Die Sklavin steht über ihrer Herrin und sie mag es ausgekostet haben. Vielleicht kann ich beide verstehen. Den Triumph der Hagar und die Schmach der Sarah. Möglicherweise verbirgt sich hinter Sarahs Demütigung, die sie in der Begegnung mit Hagar wahrnimmt, eine noch tiefere Demütigung durch Gott. Warum lässt er mich so leiden? Warum erfüllt er seine Verheißung nicht? Warum bleibt mein sehnlichster Wunsch unerfüllt? Auch Sarah braucht einen Engel und die Gewissheit, da ist ein Gott, der mich sieht. Wenn schon nicht Menschen, dann wenigstens ein Gott. Was dann folgt, ist menschlich, allzu menschlich. Verletzte Ehre, Rachegefühle, Angst, Flucht. Wer wollte darüber richten? An der Wasserquelle in der Wüste kommt es für Hagar zur entscheidenden Wende. Die Wüste ist ein Ort des Rückzugs. In der gewählten Selbstisolation stecken zu bleiben, das kann gefährlich werden. Das kann tödlich enden. Die Wüste kann aber auch zum Ort einer inneren Wende werden. Zum Ort der Neubesinnung und der Neuausrichtung. So bei Hagar. Himmlische Botschaften sind nicht immer bequem und erfreulich. In dem, was der Engel Hagar zu sagen hat, steckt eine Zumutung. Deine Rolle, Hagar, bleibt die einer Dienerin. Wir würden uns hier vielleicht anderes wünschen. Revolutionäres, Sklavenbefreiung, Gerechtigkeit. Das wird an anderer Stelle in der Bibel erzählt. Hier steckt die Rettung und Zukunft Hagars nicht in anderen Lebensverhältnissen, sondern sie erfolgt an dem Ort, der ihr Alltag ist. Und doch, Hagar kehrt verändert zurück. Sie erfährt, dass die Frucht in ihrem Leib eine große Zukunft haben wird. Und mit ihr sie selbst. Ihr Sohn wird mehr sein als das Kind einer Sklavin. Und sie wird mehr sein als eine Sklavenmutter. Vielleicht ist diese Botschaft das Geheimnis eines veränderten Selbstbewusstseins. Kein falscher Stolz, sondern echtes Selbstwertempfinden. Keine Überheblichkeit, sondern Selbstgewissheit. Keine demütigende Unterwürfigkeit mehr, sondern Selbstachtung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Durch dein Ansehen, Gott, gewinne ich Achtung und Respekt vor mir selbst. Dass du mich siehst, macht mich stark in den Augen derer, die mich nicht sehen oder nicht sehen wollen. Es kann nicht anders sein. Sarah kehrt aufgerichtet und aufrecht zurück. Zum Abschluss nehme ich mir Zeit für ein kurzes Gebet in der Stille und beschließe es mit dem Vater Unser. Dann kehre ich zurück an den äußeren Ort, den ich für meine Betrachtung gewählt habe. Ich nehme mich wieder wahr, wie ich sitze oder knie, öffne meine Augen und meine Ohren für das, was mich umgibt. Ich danke Gott mit einer kleinen, stummen Geste für seine Gegenwart und nehme mir anschließend Zeit, um das Wahrgenommene noch einmal zu vergegenwärtigen. Gott segne Sie.